Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Und Reinhard.
Ja.
Schönen guten Tag, die Herren. Hallo, herzlich willkommen zu Camperman, ihr da draußen. Gut, dass wir wieder zusammen
sind. Es ist mal wieder Donnerstag, Camperman-Tag. Ja.
Folge 73 haben wir und genau, wir nähern uns so ein bisschen der kalten Jahreszeit an, würde ich mal sagen. Wie geht's euch damit? Habt ihr schon jetzt irgendwie aufgehört zu campen oder seid ihr noch
meine
mittendrin?
Zeit.
Deine Zeit?
Mittendrin. Ich liebe es, ist meine Jahreszeit. Ich mache mir nicht immer Freunde damit, weiß ich, will ich auch gar nicht, aber ich liebe das.
Du meinst, du fährst allein?
Endlich mal.
Schatz, machen wir los.
Nein, es ist schon geil, weil irgendwie die Luft ist anders, ne? Und irgendwie, das, wenn du dann draußen mit dicker Jacke dann ein Lagerfeuer anmachst und so, das ist schon toll. Ich bin auch ein Freund des Herbstes, muss ich sagen.
Ja, ich mag Nebel und ich mag diesen Morgennebel. Und klar, der kann manchmal ganz schön hartnäckig sein, aber das ist irgendwie... Ja, der Herbst hat was. Finde ich auch schön. Finde ich echt gut.
Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber ich habe irgendwie gerade einen Trailer gesehen und wir hatten doch mal so eine kleine Geschichte, wo wir über Campingwagen in Filmen und Serien gesprochen haben. Und ich habe gerade einen Trailer gesehen, einen neuen, und zwar einen Film mit Tom Hanks, der Ende des Jahres rauskommt. Wir hatten ja auch schon über Tom Hanks mit seinem eigenen Camper. Aber jetzt tatsächlich spielt er in einem Film mit, in einem Endzeitfilm, der heißt Fitch. Da geht es darum, dass irgend so ein Typ in so einer Endzeitwelt lebt und versucht, einen Hund zu retten oder sich selbst oder beide, keine Ahnung. Und der heißt Fitch, glaube ich. Und das macht er, indem er sich einen Roboter baut, der ihm hilft. Völlig gaga. Und die fahren mit einem Camper durch die Gegend. Das heißt, die versuchen dann irgendwie dieser Dystopie da zu entfliehen und irgendwie einen Platz zu finden, wo dann alle glücklich wahrscheinlich ins Happy End fahren. Ob das ein Happy End gibt, keine Ahnung. Der Film kommt ja erst raus, aber der Trailer ist da. Ich würde da mal bei Instagram so ein Bild reinpacken von. Sah auf jeden Fall ganz nett aus und der Trailer hat mir schon mal Spaß gemacht. Wird auf Apple TV laufen, glaube ich.
Ja, die geben gerade richtig Gas.
Cool.
Ja, wo wir bei Trailer sind, da können wir ja auch noch mal The Day After Tomorrow oder wie war das, wo dieser verrückte Typ da auf dem Vulkan hockt und dann auf einmal, war das Day After Tomorrow? Nee, das hieß ja anders. Das war 2021 oder 2020, das war immer so eine Jahreszahl, das war doch Emmerich, so eine Dystopie.
Genau. Ja, ja, ja.
Und da ist doch dieser Wissenschaftler da oben auch in seinem RV unterwegs und guckt sich die ganze Zerstörung an.
Ja, klingt danach, dass
wir
unsere...
Darf ich auch noch einen zum Besten?
Unbedingt.
Nee, Piratensender Powerplay hatten wir schon.
Haben wir schon? Ja. Nee, mir fällt es noch ein, obwohl das ist ja so Camping-Widerwillen. Kennt ihr alle? Petrocelli.
Ja, na klar. Ja,
das fand
ach,
ich,
kommt ja.
Das fand
Wohnkabine,
ich
da kommt vielleicht noch was.
Den fand ich, richtig. Aber ich fand den immer so geil, weil das war so ein lustiger Kerl. Das ist auch so ein Altruist, der irgendwie seine Fälle irgendwie waren ihm immer wichtiger und seine Frau war immer genervt, weil er sein Haus nicht fertig kriegte. Und deswegen haben die doch immer in diesem Wohnwagen, in diesem Ding da gewohnt.
Aber wir waren noch alle in die Frau
Kabel 1 oder Kabel 2?
Wir waren noch alle in die Frau verknallt.
Ich fand
den,
also ich schon.
Es war toll.
Es war eine schöne Serie.
Aber Petrocelli war geil, den fand ich immer lustig. Ja.
So, und die Jüngeren, und
für alle, die
Jüngeren schalten jetzt ab.
Genau, Gerd, bitte, genau. Skip, YouTube. Nein, das war eine Geschichte von einem Mann und einer Frau, die in einem Camper, in einem Pickup mit einer Wohnkabine gewohnt haben. Und er ist Anwalt gewesen und hat nebenbei noch seinem Job nachgegangen, genau. Ja, Petrocelli.
Immer hat immer die kleinen Leute verteidigt. Deswegen hat er auch nie Geld, also hat nie so richtig viel Geld verdient, deswegen, um dieses Haus wirklich endlich mal fertig zu machen.
Ja, das menschelt.
Schön.
Ja, wo menscheln wir denn jetzt mal hin? Wollen wir noch mal campen fahren? Oder?
Unbedingt.
Ja?
Warte mal.
Steh doch, wo du wohnst.
Puppi, du hast uns einen Campingplatz mitgebracht.
Habe ich, ja. Wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen. Die Saison läuft möglicherweise aus für viele, aber wir wissen alle, es gibt jede Menge, vielleicht nicht, aber doch einige und nicht wenige Ganzjahres-Campingplätze. Und ich bin ja immer ein großer Freund dieser Multi-Optionen, sprich Urlaub, länger bleiben oder Durchreise, ne? Also in and out. Und ich habe einen Campingplatz gefunden, der klingt auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen langweilig. Der Titel: Campingpark Lüneburger Heide. Wenn wir Lüneburger Heide hören, denken wir an Heidschnucken, wir denken an
Heidegras.
Heidegras, Heidekraut. Wunderbar, nämlich gerade in der jetzigen Jahreszeit im goldenen Herbst, der jetzt beginnt, Sommer läuft aus. Und neben dieser wirklich wunderbaren grünen, nicht grünen, dieser lilafarbenen Heide, wenn sie dann so richtig jetzt in der vollen Blüte steht, da haben wir also einen wunderbaren Campingplatz, den Campingpark Lüneburger Heide in Heber bei Schneverdingen. Und der bietet eben tatsächlich für jeden Anspruch, jeden, eigentlich, ob jetzt Zelter oder Vanlife, Enthusiasten, eigentlich alles, was man braucht. Sogar mit einem kleinen Weiher mittendrin in dem Campingplatz, also in dem man vielleicht nochmal auch bei der jetzigen Jahreszeit so nochmal reinspringen und sich erfrischen kann. Und ich selber war noch nicht da, aber ich habe mir hier die Bewertung angeschaut und die sind wirklich durchweg sehr, sehr positiv und animieren mich da in jedem Fall mal hinzufahren. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Also das Ganze ist am Badeweg 3 in Heber bei Schneverdingen und hat eben ganzjährig geöffnet, hat verschiedene Saisonpreise dann auch und die sind eigentlich relativ moderat. Das fängt so im Schnitt bei 10 Euro an für den Stellplatz. Und geht dann, bin ich bei fairen 4 Euro weiter für jede Person. Und die üblichen Annehmlichkeiten wie warme Dusche und dergleichen sind eben inkludiert. Strom kostet extra und ich kann so aus dem Ersten, was ich so sehe und mit der Umgebung, die sich dort eben bietet, mit den Annehmlichkeiten, also Natur, bietet das eigentlich alles, was man braucht, wenn man eben sowohl mal ein paar Tage ausspannen will, mal eben raus, gerade wir so jetzt als Hamburg-Ansässige, für uns ist es ja ein Katzensprung zu sagen, Mensch, da fahren wir mal hin und verbringen mal ein langes Wochenende da oder auch eben für die, die auf der Durchreise sind, entweder in den Norden oder nach Süden. Kann man gut machen.
Klingt schön. Und die Heide an sich ist ja auch wirklich immer eine Reise wert. Und da ein bisschen spazieren zu gehen durch die Wälder, das macht wirklich Spaß. Fahrradfahren kann man da auch gut. Richtung in der Nähe von?
Ja, also es ist ganz nah an der A7. Man fährt praktisch A7 Richtung Süden. Ich glaube, es ist dann die Abfahrt Bispingen.
Beim Snowdome.
Und dann ist es eigentlich nur noch ein Katzensprung nach Schneverdingen. Man kann auch, glaube ich, über die B3 fahren. Also wenn man dann die A1 fährt, man dann oben in Buchholz in der Nordheide, glaube ich, heißt es da. Da fährt man runter und es ist schnell zu erreichen, ist gut zu erreichen. Stellplatz am See, Stellplatz neben dem See, vor der Schranke kannst du auch parken. Also das finde ich, das ist grundsätzlich alles eine echt runde, faire Sache. Also du kannst sozusagen dir das Programm selber zusammenstellen.
Hängen wir in die Shownotes und ich höre gerade, Gerd, bei dir regnet es wieder oder hast du die Dusche angemacht?
Ja, du, ich bin hier total begeistert. Ich bin ja Camper mit Fleisch und Blut, aber Regen geht mir tatsächlich tierisch auf den Sack. Also wenn du dann irgendwie die ganze Zeit nicht mehr draußen sitzen kannst und einen weiteren Raum öffnen kannst, ja, es regnet hier, danke.
Nee, es klappert ganz schön, also deshalb sage ich das, aber das klingt vertraut. Also ja
es ist, ich mache die Augen manchmal dann zu, wenn es so ist, dann stelle ich mir irgendwie, was weiß ich, vielleicht ein Lagerfeuer vor, was knistert oder irgendwas anderes, damit ich nicht immer denke, ich sitze hier im Regen. So, das ist, aber es ist halt so.
Okay.
Hier drin ist trocken.
So, Lüneburger Heide.
Lüneburger schön. Heide, so, und du hast eben da den Schneverdinger Heidegarten um die Ecke, den Wilsederberg, das ist nicht weit entfernt, das Pietzmoor, das ist also so eine ganz, ganz bekannte oder so unter Insidern bekannte Geschichte, das Moor ist dort eben, da kann man über diese klassischen Holzwege so hinweg in das Moor oder durch das Moor wandern. Ich glaube, das ist ein wirklich, wirklich, ja, nein, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Gefühl, da mal durchzulaufen. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, durch das Pietzmoor. Auf sogenannten Bohlenstegen kann man eben dieses besondere Szenario erleben, kann sehen, wie dort Torf abgestochen wurde und ja, das.
Torf abgestochen.
Ja, so nennt man
Torf
das.
Um Torf, die Ecke
gebracht. Torf gestochen, nicht abgestochen, sondern Torf gestochen. So. Und eben mitten im Naturschutzgebiet. Das.
Cool.
Ja, ich mach das. Ich mach das noch.
Das ist das für alle, die, sagen wir mal, aus Hamburg, Bremen oder Hannover kommen, denke ich mal, eine schöne Option, um mal zu schauen. Vielleicht auch aus dem Süden ein bisschen Osnabrück, ein bisschen rauf, genau. Ja, oder Transit, genau, schön. Immer gern, gerade für so einen Wochenendausflug oder auch mal nur für eine Nacht, ne? Genau.
So ist es.
Ja, ja. Und ja, Lüneburg, sehr gut. Gerd?
Nö, ich habe nur schwer geatmet, alles gut.
Ach so. Ich wollte euch mal fragen, wie ihr zu SUVs steht. Wuppi, du als Beteiligter.
Das ist eine schöne Fangfrage. Eine fiese Suggestivfrage eigentlich. Ist ja nicht, ja, ich halte da jetzt nicht hinterm Berg. Ich finde die schon auch geil.
Und da bist also bestimmte, du nicht alleine.
Da bin ich nicht alleine. Und nee. Im weiteren Sinn zählt mein Landy ja nun auch dazu. Wenn man das wirklich unter dem Kürzel oder wenn man das mal aufklappt, Sports Utility Vehicle im weiteren Sinne, zählt der Landy auch dazu. Und ich bin dann aber auch ein waschechter Nutzer.
Also ich glaube,
und damit das, dann auch legitim.
Also wollte ich gerade sagen, Reinhard, also ich glaube, was du da machst, ist was anderes als so ein Stadt-SUV. Also denn wenn die Mütter ihre Kinder von der Kita abholen mit dem Wagen oder sowas, die dann aber in jedem Schlamm eigentlich nicht funktionieren. Ich habe mal für eine Zeitschrift gearbeitet, die für Mobil Autohersteller Texte gemacht hat, sage ich mal so. Ich versuche das mal zu verklausulieren. Und da hatte ich eine Testfahrt mit einem dieser Autos. Und die sind nicht fürs Gelände gemacht. Die sehen nur so aus. Einige davon jedenfalls. Und
einige.
Das ist eine spezielle Klasse. City-SUV heißen die.
Ja,
wirklich. Das, ich habe auch mal jemandem aus dem Sand geholfen in St. Peter-Ording. Ich dachte so, Mann, drück doch einfach aufs Gas, fahr los. Hier schieben 8 Leute. Und dann hat er keinen Allrad? Nee.
Ja, genau. Und dieser peinliche also Blick, dann denkst du so, oh Mann, ey, warum kaufst du so ein Ding?
Aber schick sehen sie aus.
Kauf dir einen echten. So. Das ist so. Naja, ja, egal.
Aber das war natürlich dann auch wieder.
Ja. Das war meine 2 Cents dazu. Also ich bin optisch manchmal ein Fan, nicht immer. Aber von der Funktion ist sie für viele Leute einfach tüdelüt. Also das ist so, dann soll man sich einen Kombi kaufen. So, keine Ahnung.
Ja, man könnte jetzt diese Diskussion auch noch aufmachen, warum braucht man einen Porsche, wenn man dann bald vielleicht gar nicht mehr so schnell fahren kann oder eh das Ding nicht ausfahren, wie auch immer. Lifestyle so, aber Wuppi ist damit ja nicht so alleine mit seiner Vorliebe für SUVs. Im Juni ist insgesamt 274.152 Pkw Neuzulassung und allein davon waren 35% SUVs, nämlich 97.236. Also die
80% davon wurden von Fußballern gefahren.
Das kann sein. Aber wenn man sich jetzt mal die Gesamtzahl anguckt, die Halbjahresbilanz zeigt 483.000 insgesamt. Das ist schon ein Trend. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, die SUVs, jetzt nicht City-SUVs und irgendwie vielleicht die kleinen Samurais oder wie die jetzt heißen von Suzuki, die ich übrigens sehr schön finde. Aber es gibt ja die Möglichkeit, auch mit dem SUV zu campen, beziehungsweise Wohnkabinen. Habt ihr schon mal in einer Wohnkabine übernachten dürfen?
Ja.
Ah.
Aber lange ist her.
Mhm.
Selbst gebaut.
So, das passiert häufig, ja, selbst gebaut. Mhm. Gerd, wie ist es bei dir?
Nee, ich habe mal eine betreten, also ich habe mir angeguckt, wie das Raumkonzept ist, aber geschlafen habe ich da drin noch nicht. Nee.
Für die das nicht kennen, Wohnkabinen sind, sagen wir mal, diese kleinen Kokons, die man hinten, oder klein sind die gar nicht, ist unterschiedlich von der Größe, die so ein bisschen Alkovenzuschnitt haben, das heißt über die Fahrerkabine ragen und dann im Grunde genommen auf der Ladefläche hinten verzurrt werden oder aufgesetzt werden. Das heißt, man hat ein SUV, jetzt kein Kastenwagen, sondern eine Pritsche und hat die Möglichkeit, seine Wohnkabine hinten drauf zu setzen oder eben auch abzunehmen, um dann mit dem Wagen Steine oder was auch immer zu transportieren. Beziehungsweise diese Wohnkabinen, das finde ich halt ganz schlau, gibt es eben auch für Pritschen, also VW-Pritsche und auch Ford etc. Das heißt, man hat im Grunde genommen klassischen LKW, den man vielleicht auch beruflich nutzt oder der im Betrieb bewegt wird. Und dann kann man sich ja da auch nochmal was einfallen lassen und sich sagen, ich besorge mir so eine Kabine und nutze das Auto mit. Da gibt es ganz verschiedene Hersteller, war ja klar. Es gibt das oberste Regal, wo wir irgendwie bei, keine Ahnung, über 100.000 Euro sind mit Echtholz etc., als auch die etwas günstigeren Hersteller. Das Spannende an diesen Wohnkabinen ist eigentlich der schnelle Auf- und Abbau. Das heißt, die Einheit in sich ist geschlossen. In der Regel haben die auch eine kleine Toilette und eine Nasszelle, also zumindest ein Waschbecken. Dann in der Regel 2 bis maximal 4 Personen können da drin schlafen. Es gibt die im Grunde genommen auf die Länge des Autos zugeschnitten sind, sodass die Fahreigenschaften des Autos auch nicht beeinträchtigt werden, als auch die hinten noch weiter rausragen. Die werden alle im Grunde genommen mit so 4 Beinen dann aufgestellt und stehen im Grunde genommen wie so ein Pfahlbau. Und man fährt mit seinem Auto, mit seinem Pickup rückwärts drunter und senkt dann die 4 Füße ab und dann sitzt diese Kabine hinten auf dem Auto. Da gibt es auch von Herstellern unterschiedliche Konstruktionen, die so ein bisschen wie so ein Trichter gefertigt sind, dass man da gar nicht so groß zielen muss, sondern dass die dann automatisch in die Vorrichtung reinrutscht und durch das Gewicht dann auch sicher hinten Platz hat. Das Platzangebot ist nicht so üppig wie jetzt vielleicht bei dir im Günni, also in einem normalen Alkoven oder in einem Bus. Da geht es schon ein bisschen kuscheliger zu, aber die Kombination, also zum Schlafen und zum Kochen, ist das auf jeden Fall möglich. In der Regel haben die so einen kleinen Tisch, 2 Sitzplätze und dann eine etwas größere Liegefläche. Ich fand diese Idee so schön. Also es gibt 3 große Hersteller, die man in Deutschland immer hört. Das sind eigentlich Tischler, Bimobil und Nordstar, wobei Nordstar aus Schweden kommt und die auch großen Wert auf so nachhaltige Fertigung legen. Die haben unterschiedliche Fahrzeuge, sagen wir mal so, als
Basis,
genau. Bei Tischler ist es zum Beispiel so, muss das mal angucken, wir haben irgendwie über 10 Modelle und da gibt es dann für den Ford, als auch für Toyota, als auch sogar für den Land Rover oder für den T6 Doppelkabine Möglichkeiten. Und die starten neu um und bei, also häufig auch leer. Das heißt, du kannst eigentlich nur die Hülle kaufen. Da bist du dann so bei 15.000 Euro. Und wenn du dann in die Ausstattung gehst, steigst du dann bei so einem Isuzu Pickup, bist du dann bei 35.000 zum Beispiel. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich das dann zu gestalten. Und als ich mal so bei eBay Kleinanzeigen reingeschaut habe, um mich mal schlau zu machen, ob man die Dinger auch gebraucht kaufen kann, weil wir wissen ja, dass dieser Campingmarkt so überhitzt ist und diese ganzen Autos auch zu Preisen gehandelt werden, dass man sich das ja vielleicht auch dreimal überlegen sollte. Da habe ich einen VW T4 Pritsche gefunden mit 280.000 Kilometer gelaufen für 3,9 Verhandlungsbasis, was ich solide und okay finde.
Gerade eingefahren.
So, genau. Und es gab eben auch verschiedenste Eigenbauten, was Wohnkabinen angeht, die dann so bei 5.000 losgingen. Das heißt, man ist mit 10 eigentlich schon dabei. Und es gab sogar auch einen VW T4 mit einem Tischler mit einer Kabine hinten drauf für 9,2 Verhandlungsbasis. Also für wen das was ist, ich finde das ja total spannend. Ich finde ja auch diese SUV-Kombi ganz cool, dass man irgendwie vielleicht noch andere Reisen macht mit dem Auto. Und bei der Recherche bin ich auch darauf gestoßen, dass für alle die jetzt vielleicht nicht gleich 30.000 für so eine neue Kabine oder sich auch nur was Gebrauchtes kaufen wollen. Es gibt von diesen Herstellern ganz viele Verleihangebote. Das heißt, dass man da mal so ein bisschen schnuppern kann. Das fand ich gar nicht so dumm, weil ich muss ja mal ein bisschen ausprobieren. Und als Carsten, den wir hier ja nun auch schon 2-mal im Camperman interviewt haben, der ja nach Norwegen ausgewandert ist, der selber mal eine Kabine gefahren ist auf einem lass mich, Patrol, ne?
Nissan
ja.
Patrol.
Und er sagte auch, als sie dann das erste Mal hochgefahren sind mit dem Patrol nach Norwegen, da war es halt so, es hat irgendwie 2 oder 3 Tage geregnet, es war alles nass und dann in dem kleinen Ding hinten drin war das schon speziell. Er sagte, glaube ich, Zitat, man muss sich ganz schön mögen, damit das funktioniert. Als Einsteiger, beziehungsweise wenn man selber einen SUV fährt oder eine Pritsche oder was auch immer, vielleicht eine Option, vielleicht habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht. Ich finde die Kombination ganz spannend und wie gesagt, innerhalb von 15 Minuten ist diese Wohnkabine aufgestellt.
Das wäre meine Frage.
Genau.
Und das kann man mit 2 Leuten oder vielleicht sogar alleine? Also man kann die ja dann so einfach stehen lassen. Ne?
Wenn diese Kabine auf diesen 4 Füßen steht, dann fährst du das Auto drunter. Du kannst es alleine. Du lässt dann im Grunde genommen die Stempel ab, also die Füße ab, klappst sie dann ein. Bei manchen werden sie auch irgendwie reingeschoben oder auch demontiert. Und dann geht's los. Und genauso wird das dann auch wieder aufgebaut. Genau.
Finde ich ganz spannend, das Konzept. Also das ist natürlich so für Leute, die dann sagen, so eigentlich, wenn ich mobil bin, nehme ich einen Wohnwagen, weil ich dann mit dem Wagen wegfahren kann. Der Nachteil ist, dass du eben halt, wenn du fährst mit dem Anhänger, das Fahrverhalten natürlich komplett anders ist. Ne? Du fährst vorsichtiger, du bist bremst anders und was weiß ich nicht alles. Und das hast du bei dem Kabinenaufsatz halt nicht so. Du fährst, wie du schon sagtest, irgendwie im Prinzip wie immer. Musst nur auf die Höhe achten, dass die ein bisschen anders ist jetzt. Aber ansonsten,
auf jeden Fall.
Ansonsten ist es irgendwie, das ist schon sehr komfortabel. Blöd ist, wenn du ihn hingestellt hast, du kannst den Wagen nicht mal kurz umschieben. Ne? Du musst ihn dann wieder den Wagen unterfahren und dann, das ist ein bisschen doof, glaube ich. Aber wahrscheinlich baust du den gar nicht so oft ab. Also ich schätze mal, dass man irgendwie, nur wenn du mal zum Einkaufen fährst oder sowas, den vielleicht da mal so stehen lässt. Ansonsten lässt du ihn wahrscheinlich meistens aufgebaut lassen, gehe ich mal von aus.
Denke ich auch. Ja, oder du nutzt dieses Auto wirklich geschäftlich, ne? Ja. Also keine Ahnung, bist Tierarzt oder was auch immer und hast dann, gut, es gibt bestimmt für den Preis, wenn man jetzt den Neupreis sieht, einen ungleich schöneren und besser ausgestatteten Caravan. Aber so nutzt man das halt multifunktional.
Ja.
Ist natürlich kuschelig. Aber das, wie gesagt, also ich glaube, das Fahrverhalten wird nochmal ein bisschen beeinträchtigt, wenn man die lange Kabine wählt, also die dann hinten vielleicht nochmal so einen halben Meter rausragt. Da muss man gleich ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, wer so ein großes Auto fährt, hat das eh im Griff. Ne?
Steht da was zu den Gewichten bei, so Nettogewicht?
Da bin ich jetzt gerade etwas überfragt. Doch, hier, das Nettogewicht einer Kabine in Vollausstattung, sind wir nochmal bei diesem Isuzu, sind wir bei 800 Kilogramm. Ja.
Wow. Es hat nochmal einen Vorteil. Fällt mir gerade dazu ein. Nämlich, wenn du jetzt 800 Kilogramm
500,
hast. Wir hatten ja schon darüber mal gesprochen, dass irgendwie mit einem bestimmten Führerschein bestimmte Anhänger nicht mehr gefahren werden können. Und
600.
Ah, okay.
600, noch besser.
Ja. Okay. Aber
also 800 mit der Kaffeemaschine, mit der Espressomaschine.
Ja, mit Ausstattung. Hier sind wir bei 750.
Das heißt, du hast ein Fahrzeug.
Gerd, genau.
Du hast ein Fahrzeug, das dann irgendwie, was weiß ich, mit der Kabine vielleicht keine 3,5 Tonnen wiegt oder sowas. Du kannst sie mit deinem Führerschein fahren. Wenn du das Ding dann hinterher ziehen würdest, hättest du vielleicht Probleme damit, wenn die Fahrräder noch drauf sind oder was auch immer. So, das heißt also, für die Leute könnte das auch interessant sein, die keine Lust haben, ihren Führerschein zu erweitern, so, weil du hast ja keinen Anhänger dran. Das ist ja kein Anhänger in dem Sinne.
Ja, ja. Also ich denke, das ist, so ist es auch gemeint, eine Nische und denke ich auch eine schöne Option und vielleicht auch eine schöne Alternative, wenn man sich anschaut, was da auf dem Gebrauchtmarkt unterwegs ist und gerade was die Pritschen angeht, die ja dann in der Regel nicht schlechter sind, aber vielleicht als gewerbliches Auto genutzt wurden und wenn man da mal rechts und links schaut und dann vielleicht eher in die Kabine investiert, dann kann das schon Sinn machen.
Oh, ich stelle mir das so vor, mit dem Amorak bist du schön irgendwie privat unterwegs, ne? Hast einen Kasten Bier drauf oder sowas und wenn du mal mit deinen Leuten mal unterwegs bist, zerrst du dir deine Kabine hinten fest, ist dann ja ganz geil. Also kann ich mir gut vorstellen.
Wenn du ein Haus hast oder eine Auffahrt, wo du das Ding ordentlich parken kannst, dann hast du eigentlich dein Carport aufstellst, dann kann sogar noch eine Gästewohnung draus werden.
Ja.
Genau.
Schön.
Freizeitfahrzeuge, genau, Wohnkabinen, so. Aber
wenn wir
jetzt unterwegs sind,
Ich habe eine Nachricht bekommen und zwar ging es darum, wir hatten letztens hier den Jan Löchel ja mal im Podcast Und dann habe ich mir geguckt, so, was die Leute dazu schreiben. So, und natürlich interessiert mich das auch. Und hat eine geschrieben, Mensch, super Podcast. Aber erzählt doch mal was über das mobile Internet. Also gerade wenn man unterwegs arbeitet oder was weiß ich nicht, irgendwie was macht. Und da habe ich geschrieben, ja, mache ich. Und das will ich jetzt heute mal ein bisschen was machen. Weil für mich ist es natürlich wirklich ein wichtiges Thema. Aber vorweg, wie macht ihr das denn, also wenn ihr unterwegs seid? Also nutzt ihr euren Tarif? Habt ihr den aufgestockt, wenn ihr unterwegs seid? Kommt ihr an eure Grenzen, wenn ihr irgendwas macht? Wie ist denn das bei euch?
Also ich komme, ich sag mal so, an dem das beste Netz für Deutschland, der Telekom, ist wirklich was dran. Also ich war vorher Telekom-Kunde, ohne jetzt hier zu sehr die Fahne zu
schwingen. Wir werden ja auch nicht bezahlt dafür.
Nee, genau. Und die Abdeckung, das war schon ein Unterschied. Jetzt bin ich zu der zweitgrößten Firma gewechselt und da ist es schon ein Unterschied. Also da merkst du schon hier und da auch Einbußen. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, also ich bin jetzt keiner, der vor so einem Urlaub große Lust hat, 28 Tarife zu vergleichen. Ich bin dann eigentlich immer der diese nervige SMS schickt und dann ein paar Gigabyte nachlöst. Und das gehört für mich eigentlich mit ins Urlaubspaket rein. Das ist so. Da bin ich keiner, der da irgendwie Check 49 anschmeißt, um dann zu gucken, ob da noch irgendwo 5 Cent rauszuholen sind. Das ist, ja. Und idealerweise hast du wie auf Campingplätzen, die wir hier auch alle schon vorgestellt haben, da eine Wi-Fi-Geschichte drin und dann rechnet sich das sowieso. Also WLAN auf dem ganzen Platz oder an gewissen Orten, das reicht ja meistens auch. Dann ist gut. Wuppi, wie ist bei dir?
Same. Kann ich. Genau.
Das geht bei mir gar nicht. Das geht bei mir gar nicht. Also ich habe irgendwie festgestellt, dass dadurch, dass ich jetzt ja auch in dem Wagen lebe, einen extrem hohen Verbrauch habe, weil ja alles darüber läuft. Ne? Also das heißt also Entertainment, Arbeit, wenn ich mal einen Call mache, alles. Ne? Und das heißt, da kannst du wirklich irgendwie sehen, wie die Megabytes durch die Leitung rauschen. So, und das ist irgendwie in Deutschland geht es ja, weil man ja irgendwie inzwischen auch so ein paar Verträge abschließen kann, die so eine eierlegende Wollmilchsau sind, plus, also wo du dann irgendwie eine ganze komplette Flatrate machst oder Zusatzpakete nimmst, wo dann bestimmte Funktionen mit enthalten sind, was weiß ich, du machst so ein Paket, wo dann dein Streaming-Paket mit drin ist oder so, das geht ja alles. Aber eben halt die Preise sind ja unanständig hier in Deutschland, das ist schon wirklich krass. So, das heißt also, dass man sich dann wirklich schon mal manchmal überlegen muss. Du sagtest gerade, es gehört in die Urlaubskasse, bei mir gehört es eben halt in die Betriebskostenabrechnung sozusagen, dass ich mir dann irgendwie überlegen muss, was mache ich dann. Also ich habe jetzt einen teuren Tarif genommen, weil ich dachte, geil, in Deutschland so eine Endlos-Flatrate funktioniert und das tut es auch. Nicht überall gut, also selbst auf diesem Platz, auf dem ich bin, ist der Empfang manchmal minderwertig. Aber das Problem ist, dass keine Flatrate, die du in Deutschland kaufen kannst, auch im Ausland automatisch eine Flatrate ist. Das bedeutet, da werden die gedrosselt oder beziehungsweise gedeckelt. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Vertrag bei Vodafone tatsächlich und hier kann ich so viel surfen, wie ich will. Im Ausland ist es dann bei 55 Gigabyte gedeckelt. Hört sich viel an, ist dann aber irgendwann nicht mehr so viel, wenn du jeden Tag im Internet arbeitest, irgendwie ich kommuniziere darüber, ich spreche darüber, mache Videocalls, muss Daten hin und her schicken und dann vielleicht auch ab und zu mal nochmal einen Film gucken, die dann eben halt nicht mehr inkludiert sind und dann siehst du halt, wie das denn dahin rauscht und darum würde ich mal so 2, 3 Tipps geben dazu, also in meinem speziellen Fall, aber vielleicht hilft das auch Leuten, die jetzt gar nicht so viel verbrauchen, die ganz sinnvoll sind. Also das erste ist die Hardware. Also ich habe jetzt ein Telefon, mit dem ich 2 SIM-Karten nutzen kann. Das finde ich schon mal eine sehr sinnvolle Geschichte, dass ich immer irgendwie meine normalen Nummern weiter nutzen kann mit dem Telefon und da zusätzlich noch eine Datenkarte reinpacken kann. Also das ist eine tolle Sache, weil die Prepaid-Angebote im Ausland sind super. Ich habe jetzt in Dänemark mir zum Beispiel für 10 Euro eine Karte gekauft, die 100 Gigabyte Daten hat. So. Ein Monat, einfach zu kaufen an jeder Tankstelle oder in Supermärkten, holst du die Karte, brauchst nicht mal einen Ausweis vorzeigen, hast eine eigene Nummer und kannst dann einfach das einrichten. Brauchst nicht mal vor Ort einrichten lassen, kannst du selber machen. Es gibt eine App dafür, die dann auch auf Englisch ist, sodass man das auch alles versteht, was man da macht. Und dann hast du für einen relativ kleinen Kurs eine ganz vernünftige Qualität, Datenqualität und Datenmenge. Das gleiche gibt es auch in Italien, da gibt es ein paar Angebote, von den großen Anbietern, aber eben halt auch von so Prepaid-Anbietern, die speziell sind, die das Netz genau wie auch so von den großen Anbietern nutzen. Da habe ich für 20 Euro von so einem Anbieter 200 Gigabyte Daten gekauft für einen Monat. Kannst du nachlösen mit PayPal oder was auch immer. Und da ist es das allerdings so in Italien, dass man dort dieser Anmeldeprozess ist dann ein bisschen komplexer. Da muss man den Ausweis wiederum vorzeigen. Und darum ist es eigentlich ganz gut, wenn man so ein paar italienische Vokabeln kennt oder dass du an jemand kommst, der Englisch spricht oder sowas. Oder man spricht Italienisch, das geht natürlich auch. Das ist ein bisschen umständlicher. Und so variiert das tatsächlich in den ganzen Ländern. Ich habe jetzt für meine nächsten Stationen Frankreich, Spanien und Portugal mal geschaut. Da ist es dann nicht ganz so günstig teilweise. Es ist dann so, dass du dort für 20 Euro, also bei eher so bei den 50 Gigabyte landest. Und da muss ich dann mal schauen, wie ich das dann löse. Ich habe festgestellt, meine Frau und ich, wir brauchen zusammen bestimmt 150 Gigabyte im Monat. So, und das hört sich jetzt alles so viel an, aber jetzt die meisten Leute, die jetzt zu Hause oder im Büro ihren WLAN nutzen oder ihren Internetzugang nutzen, die haben ja manchmal gar nicht auf der Pfanne, wie viel Daten die verbrauchen. Wir können das jetzt total nachprüfen, ne? Weil wir eben halt keinen Festnetzanschluss mehr haben, kein Netz aus der Dose mehr. Und das ist schon eine Umstellung. Was man also mit dieser Zwei-Karten-Lösung, ich habe jetzt bei mir das so gemacht, ich habe mit meinem Tarif zwei Karten. Ich habe eine davon immer in meinem Router drin. So, das heißt also, wenn ich dann die 55 Gigabyte verbraucht habe, hole ich mir noch die Vor-Ort-Karte, die dann in meinem Telefon steckt, den ich dann als Hotspot sozusagen einrichte, dass ich dann damit arbeiten kann. Genau. Das sind so Kleinigkeiten, die man so machen kann. Also vielleicht nochmal so ein Verhältnis zu setzen, wie viel man verbraucht. Also wenn du jetzt so ein gutes Musikalbum bei Spotify oder bei Apple Music oder sowas hörst, in einer guten Qualität kannst du ungefähr mit 100 Megabyte rechnen. Wenn du jetzt einen Film guckst bei Netflix, Amazon Prime, Disney und wie sie alle heißen, dann bist du schon bei locker mal 800 bis 1200 Megabyte. Und das summiert sich dann irgendwann mal ganz schnell. Also wenn du deine Lieblingsstaffel bingen willst, das kriegst du einfach mit dem normalen Tarifen nicht unbedingt hin. Viele Anbieter sagen ja, dass du, wenn du diese Pässe kaufst, also Vodafone hat so Pässe, Telekom hat ähnliche Produkte, und zum Beispiel so einen Filmpass kaufst, dass du das dann auch im Ausland nutzen kannst, aber die sind eben halt auch gedeckelt. Also man kommt meistens nicht drum herum nachzulösen. Es gibt ein ganz tolles System von Vodafone, das ist der Cube. In Deutschland perfekt, 200 Gigabyte, vernünftiger Preis, funktioniert nicht im Ausland, weil die Karten eben halt nicht im Ausland funktionieren. Auch darauf sollte man achten, wenn man sich einen Tarif löst, funktioniert auch überall, wo ich ihn einsetzen will. Die meisten Tarife zum Beispiel funktionieren dann auch wiederum nur im EU-Land. Fährst du durch die Schweiz und telefonierst da, musst du dann oftmals für die Schweiz extra bezahlen. Das sind so die kleinen Dinge, die man dann so im Kopf behalten sollte. Aber wenn man reist, würde ich erstmal vorschlagen, wenn man innerhalb der EU läuft, kein Problem. Wenn man irgendwie weiß, man verlässt so das Gebiet der EU, erstmal Roaming ausstellen und dann sich vielleicht vor Ort mal erkundigen, geht mein Tarif noch? Sonst wird die Überraschung groß. Im Urlaub sicherlich kein Problem, wenn man länger unterwegs ist, könnte das eben halt dann irgendwann mal sehr teuer werden. Ein letzter Tipp, egal welche Karte man sich kauft, man sollte mal schauen, ob, wenn man zum Beispiel mit einer Fähre fahren soll oder will und dann so irgendein Hoheitsgewässer dadurch verlässt, kann das richtig teuer werden, weil man dann das Bordfunknetz mit benutzt und das ist dann leider manchmal exorbitant teuer. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ich werde mir mal in den nächsten Tagen ein paar Gedanken machen und das nochmal ein bisschen aufschreiben und dann packe ich das mal in so einen Blog mit ein paar Links, wo man sich dann auch mal vielleicht ein paar Karten angucken kann. Also zum Beispiel die dänischen und italienischen Karten schreibe ich dazu mit den Preisen und dann könnt ihr euch das mal anschauen.
Ja, das ist schon interessant, was für Falltüren da noch immer vorherrschen, obwohl dieses Roaming ja europaweit irgendwie glattgestellt wurde, aber telefonieren ist halt nicht Datensurfen und klar, irgendwo wird auch viel Geld verdient damit, ne? Das ist ja logisch.
Was lustig ist, diese dänische Karte, die ich habe und auch die italienische Karte, da ist ja auch so eine super duper Paket dabei und was kann ich damit machen? Ich könnte damit jetzt hier in Deutschland mit beiden Karten 10 Gigabyte surfen. Das heißt also, ich habe für 10 Euro eine Karte gekauft in Dänemark, mit denen ich hier 10 Gigabyte surfen kann. Solche Angebote gibt es hier bei kaum einem deutschen Prepaid-Anbieter von Haus aus. Das heißt, hier muss ich dann für 4 bis 8 Gigabyte so viel bezahlen. Also von daher, wenn man irgendwie in Grenznähe wohnt, sollte sich vielleicht mal dort ab und zu mal eine dänische Karte besorgen. Vielleicht ist das keine so schlechte Idee.
Grenztourismus. Ja, aber ich sag mal so, mit der Zeit wird sich das ja auch alles ein bisschen relativieren durch 5G, aber das wird noch ein bisschen dauern. Aber das wird, glaube ich, die Sache ein bisschen entspannen, ja, durch den Datendurchsatz, der da kreiert wird. Ja, spannendes Thema, beziehungsweise ein Thema, mit dem man sich im Vorfeld auseinandersetzen sollte. Vor allen Dingen auch vielleicht, wenn man mit Kids reist, etc., etc. Denn das kann zu bösen Erwachen
kommen. Und da gibt es einen ganz, ganz, ganz banalen Tipp. Also das ist ja etwas, was viele dann auch gar nicht auf dem Zettel haben. Bei den meisten Streaming-Anbietern kannst du dir Filme ja schon direkt auf das Gerät runterladen, wenn du noch zu Hause bist. Das heißt also, wenn du dann mal die ganzen Staffeln von den Kinderserien oder sowas, die du mitnehmen willst, einfach schon mal raufpackst, verbrauchst du keine Datenvolumen, wenn du es unterwegs guckst. Also das wäre vielleicht nochmal ein kleiner Hack. Mhm.
Also wer den nicht kennt, dem wurde auch Netflix angemeldet.
Alles gut. Das war gemein.
Ja, Entschuldigung.
Manchmal sind es die einfachen Dinge. Manchmal sind es die einfachen Dinge. Das ist echt so. Ach ja, stimmt. So wie mit irgendwelchen ganz banalen Sachen. Das geht damit? Das ist ja verrückt.
Ich sehe gar nichts mehr. So, ach, Licht anmachen abends. Wenn ich
ja.
Das ist immer ein Tipp, du.
Vielen Dank, ich habe verstanden.
So. Licht anmachen hat mir damals ein Chef von mir mal eine Geschichte erzählt. Der ist in Ägypten mit dem Taxi gefahren. Und zwar ein Stück durch die Wüste. Und der Taxifahrer hat das Licht ausgemacht. Und es war Ägypten-typisch, sternklar. Und ich glaube, es war auch kein Vollmond, aber es war auf jeden Fall so, dass man konzentriert die Straße erkennen konnte. Und dann hat er immer, wenn LKW kam oder Autos entgegenkamen, die hatten alle kein Licht an, hat er die angeblinkt, also mit seinem Fernlicht. Und die haben zurückgeblinkt. Und dann hat er immer gefragt, sag mal, was soll das hier? Warum hast du das Licht nicht an? Er sagt, ja, wenn ich blinke und es wird zurückgeblinkt, weiß ich, dass der Typ nicht schläft.
Diese Geschichte,
wenn er nicht blinkt, passe ich auf.
Diese Geschichte ist für alle Hörer, die die Folge mit dem Einschlafhilfen nicht gehört haben. Also das ist einfach ein Recap nochmal, damit wir wissen, blinken hilft.
Genau. Immer schön blinken. Genau.
Das ist das verlängerte Zwinkern, ne? Die Lichthupe. So.
Ist das so? Ja.
So fasse ich das mal auf.
Ich habe mir hinten mal so neue Lampen eingebaut für die Nummernschildbeleuchtung. Und die haben so einen Wackelkontakt, die blinken auch immer die ganze Zeit. Ja, ja. Und zwinken so ein bisschen. Mhm. Ja, fein. Ja, herrlich. Ja, der Herbst kommt. Ich glaube, wir werden jetzt in der nächsten Zeit mal das Thema, wie machen wir unsere Autos fit für den Winter, mal anschneiden.
Ich kann dir sagen, wie ich das mache.
Ja, wegfahren.
Genau.
Ja, ist gut. Süden, zack. Genau, ja, meiner kommt in die Scheune, da brauche ich auch nicht so viel machen, aber nein, es gibt ja doch schon auch Sachen zu berücksichtigen. Wenn ihr da Ideen habt oder auch Vorschläge, gerne an uns schicken, camperman.de.
Mhm. Auch Fragen.
Oder Fragen, genau.
Wir ja ein Experten. Reden hilft, ja, nein, ja. Aber es ist ja manchmal so, man ist ja so manchmal so betriebsblind und denkt so irgendwie, ja, was kann man mal anbieten, vielleicht an Themen, was interessiert die Hörer? Und dann, ich kann mir auch vorstellen, dass einige sagen, alles schon so ausgelutscht, ja, was der Typ da erzählt, aber hilft natürlich uns auch, ne? Mal so, was ihr mal hören wollt, was man eben nicht gleich online findet, so unbedingt, und oder was widersprüchlich ist, hilft uns auch.
Ja, ich glaube, wie Herr Musk ja schon gesagt hat, es gibt alles überall zu erreichen, kostenlos im Internet. Also ein bisschen sucht, ne? Aber wenn ihr was auf dem Herzen habt, ob das jetzt die Küche ist, die entlüftet werden muss, worauf man da achten muss, oder.
Welche Küche würdet ihr nehmen?
Genau, genau. Wo ist das Ventil? Ich erinnere mich noch an den Alkohof, den ich damals gefahren bin. Da war es auch so, winterfertig machen war, das war gefühlt wie so ein A380-Checkliste. Das Ventil auf, das Ventil auf, die Klappe noch, das, hast du daran gedacht? Und ich glaube, Tipp an der Stelle, sich so ein Logbuch oder so ein Checkbuch wirklich zu machen, hilft, etwas nicht zu vergessen.
Weil, muss ich den Gefrierschrank eigentlich abtauen ja. Vor dem Winterlager?
Ja, zum Beispiel den Gefrierschrank oder den Kühlschrank nicht aufzumachen. Ne? Also ihn einfach zuzulassen, womöglich noch beladen, noch besser. Herrlich.
Ja, ist gut durch, die Servelatwurst.
Erlebt.
Mir ist das mal passiert. Mir ist das echt mal passiert und das ist so unangenehm. Oh. Dann hast du denn den Kühlschrank, also der ist zugefallen. Ja. Ich habe da irgendwie ihn aufgemacht und der ist dann zugefallen.
Ja.
Und dann machst du ihn auf.
Sprang es dich an.
Also der Kühlschrank war an einigen Stellen wirklich kaum noch mit Weiß zu erkennen. Also das ist schon.
Ja,
also,
ja, das ist schlecht.
Da war nur ein kleiner Krümel drin. Das war nur ein kleiner Krümel drin.
Oh Mann. Das ist, als wenn da ein ganzer Mooswald wächst. Ja, es ist schon. Ja, ja. Genau, aber das machen wir beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Genau. Bis dahin, fahrt vorsichtig und bis nächste Woche Donnerstag.
Genau, zieht euch warm an. Bis bald.
Ja, macht's gut.
Tschüss.
Good night.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.